Wir hatten zwar Warsteiner drauf, aber für Österreich reichte es nicht. Da kamen wir auf die glorreiche Idee. Ein gewisser Bruno Kreisky hatte ein Emblem für seine ÖVP, das sah ähnlich aus wie das E, das auf die elektrische Anlage hinweisen muss. Das haben wir dann in Form dieses ÖVP-Emblems gestaltet. Darauf ließ Kreisky etwas Geld raus. Wir waren nämlich etwas arm dran, was sind des Wortes, weil für Österreich war ein Regenrennen angesagt. Da braucht man noch zusätzliche Sachen, um die Elektrik zu sichern. Es war also etwas kompliziert. Geld für ein Hotel hat man natürlich auch nicht. Wir konnten gar keins mehr buchen. Ja, so schnell. Wir wohnten dann also am Bauernhof. Harald mit seiner Vera im Bett. Ich unter dem Fußboden auf einer Matratze. So ging mir dann dieses Rennen in Österreich an. Wo immerhin Harald schon einige Autos hinter sich gelassen hatte im Training. Nur dann kam dieser fürchterliche Regen und wir fielen aus, weil wir keine Zeit mehr hatten, unsere Elektrik entsprechend gegen Wassereinbruch zu schonen und zu sichern. Und deswegen fielen wir leider aus. Übrigens ein verrücktes Rennen. Es hat ein Vittorio Brambilla nach Abbruch gewonnen. Und der war so happy über seinen Abbruch, dass er die Hände in die Luft riesen vergisst, das Lenkrad zu packen, geriet in eine Wasserlache und donnerte gegen die Boxenmauer. Er hat dann nur um seinem Teamchef Max Mosi zu sagen, das Auto ist noch ganz, ist da mit einem total demolierten Auto noch eine Auslaufrunde rumgefahren. Das war also das Abenteuer Österreich. Es kam aber noch verrückter. Danach folgte nämlich Monza. Monza, die Stunde des Triumphes für Ferrari. Just an diesem Tage ging es wieder darum, verdammt nochmal, wie kriegen wir denn Geld um Sprit zu holen? Also habe ich bei der AGIP meine Uhr hinterlassen mit dem Vermerk, sie würden nach dem Rennen von dem Preisgeld das Geld für das Benzin bekommen. Das war ein etwas ungewöhnlicher Auftakt. Aber man muss sagen, unser Harald hatte sich im Training sehr gut gehalten. Er stand nämlich schon im hinteren Drittel des Startfeldes. Nur dummerweise platzte ihm gleich in der ersten Kurve ein Reifen. Ja, wie das heute geht mit brr, 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 in 2,6 Sekunden war damals nicht. Da musste der Hammer und der Schlagschrauber her, also so ein Radkreuz und dann ein Radwechsel, das war natürlich etwas kompliziert. Harald verlor also eine ganze Runde an den Boxen und fuhr just als Niki Lauda und Clay Regazzoni vorbeikam vor den beiden raus. Mit dem Erfolg, fünf Runden lang wurde er im italienischen Fernsehen, natürlich über die ganze Eurovision übertragen, gezeigt, wie ein Harald Erl mit seinem kleinen Heskes vor den beiden Ferrari-Stars einherfuhr. Dann konnte er die natürlich nicht mehr halten. Als nächster kam dann ein Carlos Reutemann. Und wieder schaffte es Harald Erl, 7 Runden lang vor einem Carlos Reutemann herzufahren. Und dann kam James Hunt. Und dann fuhr Harald Erdl, dem alten Heskes, vor James Hunt in seinem neuen Heskes. Das war schon der neue 308C. Und auch das war wieder PR-mäßig ein Riesenerfolg, den wir dann auch gedachten, entsprechend zu verkaufen und zu vermarkten. Nun gut, Harald wurde trotz dieses Boxenstopps immerhin Neunter. Nun, ich war also in der Lage, meine Uhr zurückzukaufen. Das Preisgeld waren immerhin umgerechnet 10.000 Mark, waren ja ganz ordentlich. Und so war meine erste Formel 1 Saison, die ich eigentlich als Journalist in Angriff genommen hatte und gleichzeitig auf einmal Teammanager des kleinsten Formel 1 Teams aller Zeiten war.
Ja, Jochen, eine sehr interessante Geschichte. Harald Erdl und der Heskett, das kleinste Team der Formel 1 oder in der Formel 1 Geschichte. Sowas wird es heutzutage ja leider nicht mehr geben. Damals war das noch möglich. Harald Erdl selbst, ja, ein sympathischer Rennfahrer mit seinem unverkennbaren Bart, ist leider viel zu früh von uns gegangen, war unter anderem auch an der Rettung von Niki Lauda nach seinem schrecklichen Feuerunfall mit beteiligt. Und ja, aber kommen wir jetzt zunächst mal zum Anfang der Formel 1. Die Formel 1 ist ja 1950 ins Leben gerufen worden und in Silverstone war das erste Rennen.
Ja, liebe Hörer, das erste Rennen überhaupt der Formel 1-Geschichte fand nicht in Italien, in Monza oder sonst was, nein, in England. Und zwar beim großen Preis in England in Silverstone stand in Pole Position ein gewisser Dr. Farina auf einem Alfa Romeo. Dahinter ein Fagioli, auch Alfa Romeo, und dann ein gewisser Juan Manuel Fangio, ebenfalls am Alfa Romeo. Und es war eine Alfa-Dominanz in jener Zeit, die war unglaublich. Farina war der erste Sieger überhaupt und er hatte auch als erstes einen neuen Rundenrekord in Silverstone aufgestellt mit 1,50,6 Minuten. Das waren damals in immerhin 151,324 Stundenkilometer. Nun, bereits im Folgejahr sahen wir einen anderen Mann an der Spitze der Weltmeisterschaften. Er sollte dann eine ganze Dekade prägen, nämlich der Argentinier Juan Manuel Fangio. Fangio war ein ganz besonderer Fahrer. Und wenn ich jetzt mal Jackie Stewart, der ihn auch öfters wie ich später getroffen hat, zitieren darf: Für Stewart war Fangio ein Held, der größte Star, den in der Welt des Motorsports eigentlich je gegeben hat. Das begann damit, dass er ein wahrhaft wundervoller Rennfahrer war. Andere in diesem Handwerk haben ihre Höhentiefen, aber er war immer gleich brillant, allerdings auch stets mit bestem Fahrzeugmaterial ausgestattet, wie man schon anfangs sah mit Alfa Romeo, dann später mit Mercedes, Ferrari und Maserati. Aber er war eben halt ein Fangio und so konnte er, hatte auch, weil er nun so begabt war, die Gunst der Stunde genutzt. Er konnte sich auswählen, für wen er fährt. Nun, Fangio zeichnet sich dadurch aus, dass er sich nie in Rempeleien verwickeln ließ und auch in jeder schwierigen Situation stets den Überblick und immer das Ende eines Rennens vor Augen hatte. Er war nicht der typische Fahrer, der drauf losgeigte nach dem Motto, in der ersten Kurve entscheidet sich das Rennen. Nein, er hatte immer das gesamte Rennen im Blick. Und das ist eine Konstanz, die ich eigentlich selber nur noch bei Jim Clark bewundert habe. Und eigentlich bei den heutigen Fahrern etwas vermisse, muss ich sagen. Nun, dieser Fangio gewann also die Weltmeisterschaft 1951 bereits vor Ascari und vor seinem Landsmann Fräulein González. González, das war der dicke Stier der Pampa, wenn man ihn noch kennt. Den hatte man mit Mühe nur in das Cockpit damals pressen können, so dick war der Kerl. Nun, auch in dem Jahr darauf muss man sagen, obwohl Ascari wieder gewann, war ein Fangio nicht weit entfernt. Fangio Das große Zeit begann aber, und zwar 1953, obwohl Ascari noch mal Weltmeister war, Fangio war Zweiter und jetzt deutete Fangio an, er will es wissen. Nun, Fangio gewann die Weltmeisterschaft 1954 vor seinem Landsmann, dem dicken González und Mike Hawthorn und Monsieur Trintignant aus Frankreich. Übrigens, damals sahen wir erstmals einen Deutschen vorne in der Weltmeisterschaftstabelle, nämlich Karl Klink als Zwölfter. Und ein Hans Herrmann, immerhin zusammen mit einem Jukovic USA als Sechsten. Dieser Jukovic, der fuhr keine Formel 1, sondern damals zählte auch Indianapolis mit zur Formel 1. Und so rutschten plötzlich in die Weltmeisterschaftstabelle auch mit Vukovic und Brian zwei Amis und ein McGrath, Kerle, von denen man in Europa noch nie etwas gehört hatte. Nun kommen wir zum Jahr 1955. 1955, Fangio siegte überlegen vor Stirling Moss. Da ging mit Stirling Moss ein Stern auf, der das Pech hatte, eigentlich der schnellste Rennfahrer der Welt gewesen zu sein, der aber nie einen Weltmeistertitel errungen hat. Heute Sir Stirling Moss ist etwas tatrig geworden, aber er lebt immer noch. Nun, das war jetzt die berühmte Mercedes-Ära, die durch den tragischen Unfall später in Le Mans ihr Ende fand. Und wieder hatte 56 Fangio vor Moss gewonnen. Und Fangio vor Moss, so war auch das Ergebnis 1957. Es wurde schon fast langsam langweilig in der Reihenfolge, bis dann Fangio praktisch die Formel-1-Szene verließ. Man muss sagen, mit so wenigen Grand Prix, fünfmal Weltmeister werden, das war schon erstaunlich. Ist ja nicht wie heute, wo man 20 Grand Prix hat. Damals waren es 6, 7, manchmal vielleicht sogar schon 8. Und das war es dann aber auch. Nun kam die Ära der Engländer, nämlich Mike Hawthorn, Stirling Moss, wieder dummerweise als Zweiter, Tony Brooks, Roy Salvadori, also vier Engländer vorn. Ein Bild, an das man sich dann später in der Formel 1 gewöhnen musste. Nämlich schon 1959 kam der Australier Jack Brabham auf den Plan. Und Jack Brabham, dieser Australier, gewann vor Brooks, Moss und dem Amerikaner Phil Hill. Jack Brabham war es immerhin vergönnt, dreimal Weltmeister zu werden. Zwar, das war damals ganz neu, auf einem von ihm selber gebauten Fahrzeug. Am Anfang fuhr noch ein Cooper, später fuhr ein Brabham. Und der Brabham ist eine eigene Erfolgsgeschichte als Fahrzeug gewesen. Nun, die Dekade schließen wir ab mit dem Jahr 1960 und wieder Brabham vor Bruce McLaren aus Neuseeland und Stirling Moss diesmal als unglücklicher Dritter. Und als Vierter Innes Ireland. Innes Ireland ist ein ganz verrückter Typ, ein Schotte, ein Fallschirmjäger, der es mal fertiggebracht hat, beim Rennen der Solitude abends bei der Party im Hotel mit seiner Pistole den Kronleuchter von der Decke zu schießen. Innes Ireland war also ein verrückter Typ, er war später Journalist, ein Kollege von mir, also den habe ich immer ganz gern gemocht. Wir als alte Soldaten hatten da uns so einiges zu erzählen. Ja, das wäre eigentlich die erste Dekade, die also im Zeichen hauptsächlich von Fangio stand. So, und jetzt klingelt das Telefon, deswegen machen wir eine kurze Pause.
Ja, Jochen, dann vielen Dank für den ersten Teil unserer Formel 1 Stunde. Wir haben jetzt das Thema Fangio, Moss und so weiter. Als nächstes kommt die Ära Jim Clark. Und da freuen wir uns schon drauf. Und liebe Hörer, Sie können gespannt sein, da gibt's spannende Sachen zu berichten. Also vielen Dank. Das war zunächst erstmal Wolfgang Schreier für Radio Oldtimer im Gespräch mit Jochen von Osterroth, dem Formel 1 Spezialisten. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Diesen Beitrag gibt es natürlich auch zum Downloaden und Nachhören unter www.radio-oldtimer.de, dann in dem Bereich Service verpasste Sendungen.
Radio Oldtimer. Die ganze Welt der Oldtimer und Youngtimer im Radio.